ich werde verrückt. Das ist es, das ist es. Große Tagträume mit Alex und Daniel. Ja, 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 ja!
Hallo und herzlich willkommen zu Tagträume groß mit mir, Alex, und
ich, Daniel. Ich habe jetzt erwartet, dass du auch meinen Namen sagst.
Daniel ist dabei. Wir sind heute nicht in Bremen, wie erwartet, in unserem Proberaum, sondern an einem sehr, sehr schönen Ort, der durch zahlreiche Kontraste besticht, nämlich durch ein wunderbares Studio und jede Menge Spielsachen, Trampoline, Fußballtore im Garten. Und wir haben einen wunderbaren Gast heute. Er ist Songwriter, Produzent, Live-Musiker und irgendwie einer der sympathischsten Typen, den ich kenne. Gitarrist, Keyboarder von der Band, die ihr vielleicht kennt, Wir sind Helden, und hat quasi den ganzen Wahnsinn, von dem wir nur träumen, schon hinter sich und alles schon erlebt.
Einmal durchgespielt.
Er trägt den Namen Jens Eckhoff, aber man kennt ihn unter Jean-Michel Tourette, was mich sehr überrascht hat, als ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, und ist trotz wahnsinnigem Erfolg unglaublich bescheiden geblieben. Hallo Jens, schön, dich hier im Podcast zu haben.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, Jens, wir kennen uns ja jetzt überraschenderweise schon ein Jahr. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr angefangen, für eine Künstlerin hier aus Hannover so ein bisschen Songs zu schreiben und auch ein bisschen an unseren Songs tatsächlich zu arbeiten. Und jetzt haben wir uns in einem Writing Camp für ein anderes DJ-Duo quasi wieder getroffen, hatten wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Zeit. Wie ist es dir seit Berlin ergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben?
Seit Berlin? Was ist denn da passiert? 14 Tage. Ich habe tatsächlich, wir befinden uns gerade in der Endphase von der Produktion. Dort habe ich auf der einen Seite ja halt die Songs zu Ende gebracht, und aber ich konnte auch viel Arbeit am einfach nur am Laptop machen, und die habe ich gerne mal im Garten und in der Sonne oder oder am Badesee gemacht und habe so das Wetter, was ich ganz frustrierend finde, weil du hast ja gerade beschrieben, ich habe mein Studio hier bei mir im Haus und gucke immer in den Garten, und im Winter ist hier Arbeiten perfekt. Im Sommer, wenn dann irgendwie die Kinder im Planschebecken sind oder auf dem Trampolin sind, dann irgendwas zieht mich dann so ganz kraftvoll hier raus. Und jetzt bin ich einfach mit dem Laptop nach draußen gegangen. Das habe ich die letzten 14 Tage so gemacht.
Super. Hilf mir mal auf die Sprünge, weil ich habe dich von Anfang an seit Tag 1 als Jens kennengelernt.
Ja.
Und war in der Wir sind Helden-Band-Historie auch gar nicht so bewandert. Aber wie kam denn dieser Name zustande? Jean-Michel Tourette. Ich war total erschrocken, weil ich dachte, wo ist Jens hin?
Wo ist er? wo kam der Name her? Also wir haben irgendwann mal beschlossen, dass wir irgendwie coole Künstlernamen brauchen. Also das
heißt, alle aus der Band haben Künstlernamen,
ne? Nee, tatsächlich nur drei. Marc, unser Bassist, hat sich dagegen standhaft gewehrt. Der fand das total pubertär.
Sehr gut.
Nee, also ist so, dass unsere Sängerin Judith hatte diesen Künstlernamen eigentlich schon, bevor wir uns kennengelernt haben. Und wir haben rumgealbert. Wir hatten auch tatsächlich, als wir das uns überlegt haben, niemals den blassesten Schimmer davon, was dann irgendwann mal mit unserer Band und dann auch diesem Namen passieren wird. Wir dachten, das ist doch eh kein Schwein, aber irgendwie ist es cool.
Das kenne ich.
Wie kam das dazu? Also mein richtiger Name ist ja Jens Michael, auch mit Bindestrich geschrieben. Deshalb Jean-Michel. Und Tourette ist ein extrem pubertärer Scherz, der mir auch mittlerweile fast ein bisschen peinlich ist, weil ich nämlich auch irgendwann mal von einem Ahnenforscher angeschrieben wurde, der dachte wirklich, ich wäre ein Nachfahre von Tourette, der diese auch nicht wirklich witzige Krankheit entdeckt hat. Und dem musste ich dann sagen, wir haben, weil ich am Anfang unserer Bandkarriere eine ziemlich exaltierte Bühnenshow hatte. Ich habe so ein Umhänge-Keyboard gehabt, da habe ich mich so auf dem Boden mit rumgerobbt und das war halt einfach, ja, ich bin halt ausgerastet auf der Bühne. Und weil das eigentlich gar nicht zu meinem eher schüchternen oder sonst wie was oder ruhigen Charakter passt, diese Bühnenpersönlichkeit, kam dann Judith auf die Idee, komm, dann machen wir Jean-Michel Tourette irgendwie draus. Und dann, ja, witzig. So ist das gekommen.
Nimm uns mal mit in deine Anfangszeit. Und wir haben uns so das klare Ziel gesetzt, es geht soll für uns heute eigentlich gar nicht so sehr um die Wir sind Heldenzeit gehen, weil wir sicher sind, dass du schon zahlreiche Gespräche zu dem Thema hattest, sondern mehr zu deiner Zeit, wie du angefangen hast. Mhm. Wir als Band zum Beispiel sind gerade an einem Punkt, wo ganz viel in den Startlöchern ist, also ganz, ganz viel Ungewissheit da ist und man eigentlich gar nicht so richtig weiß, ob dann am Ende des Tages überhaupt Musik, also ob da was bei rauskommt und man sozusagen Erfolg hat oder halt eben nicht. Mhm. Und man einfach jetzt quasi seine, im schlimmsten Fall seine Lebenszeit dafür aufbringt, dass dann am Ende nichts dabei rauskommt und einfach nur eine schöne Zeit hatte. Wie war das für dich, als du quasi so in den, vielleicht in der ähnlichen Situation warst, wo du einfach nur Musik gemacht hast, in der Hoffnung, vielleicht damit mal irgendwann deine Miete bezahlen zu können oder so? Es gab so eine Zeit.
Also es gab eigentlich bei mir zuerst die Zeit, wo ich eigentlich ohne große Träume und ohne große Hoffnung, dass sowas überhaupt passieren würde, beschlossen habe, Musiker zu werden. Also meine ersten Ideen oder die ersten Sachen, die ich gemacht habe, ich habe halt nach der Schule Musik studiert, weil ich immer schon gerne Musik gemacht habe. Ich hatte aber zu der Zeit keine Band, wo sich das irgendwie so angefühlt hätte, als könnte das jetzt irgendwie das große Ding sein. Aber ich wusste, ich finde Musik machen super und konnte mir auch damals vorstellen, auch so ein Mischmasch aus, ich unterrichte so ein bisschen, ich habe auch irgendwie so eine Band und mache vielleicht auch Werbejingles. Also so richtig ganz dienstleistungsorientiertes Musikerdasein. Und habe dann irgendwann halt die Band kennengelernt und da zum ersten Mal wirklich gedacht, oh wow, da macht es jetzt schon ein bisschen mehr Sinn, diesen eigentlich schon fast ausgeträumten Traum. Ich habe den nie so richtig zugelassen, diesen Traum.
Darf ich da mal kurz reinspringen?
Nein. Und zwar
abgelehnt. Verdammt. Und zwar, was mich einfach interessiert an der Stelle ist, woran hast du das gemerkt? Weil für mich ist quasi das allererste Bandprojekt und ich habe halt genau genau so ein Gefühl gehabt, weil sonst würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. Und aber woran hat sich das für dich bemerkbar gemacht, also konkret? Weil es ja für, also wir haben viele, wahrscheinlich viele junge Bands, die irgendwie zuhören oder junge Musiker, die vielleicht das noch nicht haben, dieses Gefühl.
Ja.
Woran merkt man das?
Also ich habe ja unterschiedliche Sachen. Also ich habe ja Judith in Hamburg kennengelernt, beim Popkurs. Ich weiß nicht, einige kennen das vielleicht kennen. Das ist auf jeden Fall so ein Kontaktstudiengang, geht so 2x3 Wochen und da werden so ganz viele sehr ambitionierte und auch Leute mit einem professionellen Musikambitionen, also Musiker zusammengeschmissen, um sich da zu finden. Und da haben sie auch schon in der Vergangenheit relativ viele Bands gefunden und da hat Judith in dem Jahr, wo ich auch dabei war, halt auch mitgemacht. Und irgendwann haben wir uns mal verabredet, um uns gegenseitig Songs vorzuspielen. Und das war so ein Moment, der hat mich wirklich, also den habe ich auch noch ganz bildlich vor mir, wie dieses eher unscheinbare junge Wesen, nein, also dann, also so leicht verhuscht, dann da saß und mir halt ihre Songs vorgespielt hat, die auf einmal einfach eine unglaubliche Kraft entwickelt haben. Also auch gerade in diesem Kontrast und da war mir irgendwie klar, dass das was Besonderes ist. Also du hast ja, und da muss man auch, glaube ich, auch kritisch sein, wenn man sich auf irgendwas einlässt oder so. Also wenn man selber nicht von irgendeiner Sache absolut überzeugt ist und das Gefühl hat, dass es irgendwas ganz Besonderes ist und was ganz Außergewöhnliches ist, dann werden andere Leute vermutlich das auch nicht das Gefühl haben, dass das was ganz Besonderes und Außergewöhnliches ist. Auch wenn, wie bei vielen anderen Bands, es gibt ja wahnsinnig viele Bands, da hat man das Gefühl, das stimmt alles. Die sind sehr fleißig, die sind sehr kreativ mit allem drumherum. Aber der Kern der Sache ist, da ist irgendwas nicht so besonders. Es ist meistens auch gut, aber nicht so besonders, dass man wirklich denkt, damit kannst du einen Krieg ziehen, so, ne? Und dieses Gefühl, insbesondere bei Judith, hatte ich dann halt einfach, das habe ich halt vorher mit noch niemandem gehabt, mit dem ich vorher zusammengearbeitet habe, so wirklich, dass dann eine outstanding Person ist. Und dann hat sich irgendwann aber auch die Bandchemie einfach so wahnsinnig gut gefügt und wir konnten auch zudem noch gut miteinander schreiben und es war halt, und wir haben auch relativ schnell natürlich auch gutes Feedback bekommen, obwohl wir wirklich gespielt haben, wie die, also das, also wir haben ganz viele Anfängerfehler gemacht und auch unsere Live-Shows waren gefüllt mit irgendwelchen Pleiten und Pannen und so, aber trotzdem muss da irgendwas gewesen sein, das auch viele andere Leute schon relativ früh angezogen hat, und wenn du so ein Gefühl hast, also eigene Überzeugung plus auch Feedback, dann glaube ich, kommt die Überzeugung, dass das wert ist, dran zu bleiben.
Alex hat eben deinen Wikipedia-Artikel angesprochen. Hast du den eigentlich jemals gelesen? Frage 1, weil ich höre immer ganz oft von Prominenten, wenn sie darauf angesprochen werden, dass es halbwegs, also fast gar nichts davon stimmt, weil darin nämlich auch zu finden ist, dass du mal in einer Metalband auch gespielt hast, davor noch. Also das stimmt schon.
Ja, also ich kenne den Wikipedia-Artikel, beziehungsweise ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich hatte mal einen eigenen Wikipedia-Artikel, der ist jetzt aber eingemeindet worden in den Wir sind Helden-Wikipedia-Artikel. Also,
ja, stimmt, genau.
Ist mal wieder im Ranking runtergerutscht. ich habe ihn jetzt länger nicht gelesen. Ich glaube, das stimmt aber alles. Also ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die ihre Wikipedia-Artikel selber schreiben und so als quasi Marketing-Tool nutzen. Also das mit der Metalband stimmt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was da noch drin steht.
Was habt ihr für Mucke gemacht da als Metalband? Also eher, also es gibt ja,
also ich kann ja Metal mal, ist ja ein weites Feld.
Ja, ja, es war, genau, und ich bin immer noch, also wenn ich heute auf Metalband stoße, dann obwohl ich selber Metal gemacht habe, ich mit diesen ganzen Subgenres damals schon nichts anfangen konnte und heute total lost bin, ne? Also,
ja.
Das war tatsächlich, ich kann das, glaube ich, mehr so an Vorbildern festmachen. Also Metallica war ein großes Vorbild, Iron Maiden und vielleicht in der Schlussphase noch Pantera. Da haben wir versucht, ein bisschen härter angehen zu lassen. Ansonsten war es relativ melodisch, riffbasiert. Und ich habe getextet und da sind so schöne Perlen entstanden wie Ride your horses of time, far, far away to the end of all the pain that tortures me.
Das ist deep.
Das ist deep.
So deep für uns. Geil. Ja, ja, krass, ey.
Mhm.
Ja, und dann bist du quasi, aber du hast dich dann doch quasi dagegen entschieden, in dem Bereich weiterzugehen, sondern wirklich, also das, was ihr dann mit den Helden gemacht habt, ist ja schon im klassischen Sinne wirklich super Popmusik. So.
Ja, also ich habe irgendwann tatsächlich einfach so viel unterschiedliche Musik gemacht, dass ich meinen, also das, was, also, oder andersrum, es gibt ja Leute, die sind so einem Stil treu und das machen die richtig gut, und mich hat einfach immer so viel verschiedene Musik interessiert, dass ich irgendwann, also jetzt negativ ausgedrückt, vielleicht meinen eigenen Stil verloren habe oder jetzt ihn nicht weiterverfolgt habe, aber es hat mich auch ganz schnell gelangweilt. Ich hatte das Gefühl, ich habe da jetzt so eine Metalband gemacht und dann irgendwie, die hat sich dann aus verschiedenen Gründen aufgelöst und ich kam nicht auf die Idee, eine neue Metalband zu gründen, sondern habe dann mit einem Freund zusammen, da waren wir beeinflusst von Bands wie Delamitri und...
Hilf mir auf die Sprünge, ich kenne die nicht.
Delamitri?
Was machen die für Mucke?
Die machen akustischen Singer-Songwriter-Pop.
Okay.
Genau, oder was könnte man noch kennen? Ja, letztlich auch Bands wie Oasis oder also das war damals halt Britpop irgendwie angesagt. Und also wir wollten halt mit Akustikgitarre haben wir Songs geschrieben, dachten, wir machen jetzt Popmusik so und haben irgendwie, glaube ich, 5 Schlagzeuger nacheinander gefeuert, weil wir einen Schlagzeuger haben wollten, der diesen diese Alanis Morissette-mäßige Loop, der das spielen konnte. Also, ist jetzt ein bisschen nerdig. Aber dann hatten wir irgendwann in unserer kleinen Heimatstadt keinen Schlagzeuger mehr, der mit uns spielen konnte, weil wir sie alle gefeuert hatten. Ja, dann haben wir halt versucht, Popmusik zu machen. Das war dann ein totaler Twist. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu überlegen, okay, ich will Musik studieren. Und dann das Einzige, was man irgendwie, heute kann man ja Popmusik studieren, was ich auch toll finde. Damals musste man Jazz studieren. So, also das hieß Jazz, Rock, Pop, aber der Schwerpunkt ist schon ganz klar Jazz. Dann habe ich angefangen, mich für Jazz zu interessieren. Und dann ist es irgendwann so ganz weit geworden, mein musikalisches Spektrum.
Also du warst immer schon mehr als, im weitesten Sinne als Writer unterwegs. Also du hast immer ziemlich viel geschrieben, auch bei, ja. bei den Hellen ja wahrscheinlich auch relativ viel die Musik mitgeschrieben, ne?
Genau, ich habe halt immer, also ich meine, wann ist man ein Songwriter? Ich bin halt leider mit einer grauenhaften Stimme
ach, es geht.
Gesegnet.
Es geht.
Nein, ich bin ja kein Sänger und auch nur sehr, sehr bedingten Texter. Von daher, also ich mache halt Musik und denke mir gerne Musik aus und und das bringe ich dann in alle möglichen Kontexte ein. Und im weitesten Sinne ist man dann wahrscheinlich auch Songwriter.
Ich finde es ganz lustig, weil ich dich tatsächlich ja auch erstmal als reinen Songwriter kennengelernt habe. Ja. Und du spielst ja auch bei Giesperz. Giesperz von
zu.
Von und zu
Kniphausen
in der Band. Bass, richtig?
Nee,
Gitarre.
Nee, da spiele ich Gitarre und Keyboard.
Ah, alles klar, genau. So, ich schon meine eklatanten Lücken hier wieder.
Gut, es gibt Leute, die bereiten sich gut vor. Ja, es gibt Leute, die bereiten sich so 5 Minuten vorher vor. Also ist okay.
Aber das oder reicht, weil das schafft, oder gar nicht,
das
aber
schafft
das schafft Räume.
Ja. So, ich
und, aber wie gesagt, ich habe dich mehr als Songwriter kennengelernt und als wir auch in Berlin geschrieben haben, ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass da jemand ist, der halt zum Beispiel auch so den Fokus halt eben sehr beim Instrumental hat. Mhm. Ich mich dann sozusagen auch in dem Textkram ausleben durfte im weitesten Sinne.
Ja.
Und man aber auch so, wie soll ich sagen, ich ja auch als Writer das Gefühl habe, voll blöd, dass ich irgendwie hauptsächlich nur texten kann. Also mir fehlt so diese komplett musikalische Komponente. Ich würde jetzt sagen, ich bin ja auch kein abgefahrener Sänger, kann ein bisschen singen, muss ich ja für live. Aber es ist schon irgendwie, ich glaube, man hat immer das Gefühl, dass irgendwas fehlt bei einem so.
Also ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist ja auch das Tolle, dass was fehlt, weil Musik ist ja auch was, soll ja auch was Gemeinschaftliches sein. Also wenn jeder alleine Musik machen würde, das wäre ja schrecklich. Also natürlich, ja, klar, natürlich kommen da im besten Falle verschiedene Spezialisten zusammen. Und obwohl ich wiederum von mir behaupten muss, ich eigentlich, also wenn es eine Spezialität von mir gibt, ist, dass ich eigentlich kein Spezialist bin, weil ich kann alles so ein bisschen, ich spiele zwei Instrumente, ich habe ein bisschen Ahnung von Tontechnik, ich kann ein bisschen produzieren, ich kann so ein bisschen, also ne, und es gibt halt ganz viele Leute, die halt eine Sache richtig, richtig gut können. Das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht, aber im Grunde genommen ist es natürlich perfekt, wenn du halt verschiedene Leute, die auf ihrem Bereich, in
voll.
Ihrem Bereich
kannst dann so eine sind. Verlinkung sein für
genau,
alle,
das
ne?
ist ja, genau, das ist ja wie in einer Band auch, also, ja. ne? also da brauchst du ja auch drei, vier, fünf Spezialisten an ihren jeweils in so Instrumenten, die dann halt im besten Fall zusammenpassen. So, ne?
Hast du,
alles gut? Hast du okay. zu den, ich hätte jetzt gerade über, hast du zu den Leuten, die Picassos Parents, habe ich gerade noch gesehen. War das die erste Band?
Das war die, das, die zweite das, das Band. War die Popband, das war die Band mit den fluktuierenden Schlagzeugern.
hast du außer zu den ganzen entlassenen Schlagzeugern noch Kontakt zu den Leuten?
Zu den entlassenen Schlagzeugern habe ich auch noch Kontakt. das ist tatsächlich eine süße Geschichte. Also die Band ist mittlerweile zu so einer Halligalli, wir treffen uns einmal im Jahr, Partyband gemorpht. Also wir sind ja alte Schulfreunde von mir, insbesondere, weil wir waren ja, irgendwann haben wir alle Musiker um uns herum ausgetauscht, ist der Kern, also der alte Sänger und ich. Mhm. Und wir haben mittlerweile neue Musiker, da sind wir auch mittlerweile loyal und der Schlagzeuger, der hat es auch wirklich, der kann den Beat, den wir aber heute nicht mehr brauchen, weil wir machen es heute immer einmal im Jahr, einen Tag nach Weihnachten. Also am 27.12. in unserer Heimatstadt, in so einer Disse, geben wir so ein Halligalli-Konzert. Also haben mittlerweile auch geil. Nur Cover-Sachen und jedes Jahr kommen dann so drei, vier ambitionierte Cover dazu und machen dann
aber so Top-40-Geschichten oder was?
Naja, nicht wirklich Top-40, okay. Also schon so Sachen, die wir irgendwie selber auch mögen. Das ist irgendwie tummelt sich da viel so in den 80ern.
Cool.
Rumpf. Das klingt nach einer mega schönen Tradition, so dass man Weihnachten als Anlass nimmt, wieder alle zusammenzukommen und dann wirklich einen Tag.
Das ist es. Noch. Also ich meine, das ist ja auch so ein Ding, so Freundschaften. Also bei mir ist es jetzt so, jetzt wird es natürlich, ich schweife ein bisschen ab, aber ich bin jetzt so knapp über 40 Und da guckt man nicht nur immer nur nach vorne, sondern man guckt auch mal zurück so und sieht so, wie viele Leute man schon kennengelernt hat und insbesondere die Freundschaften, die einem dann wichtig sind, die versucht man natürlich dann auch zu pflegen, was über so eine gewisse Tradition, Institution natürlich leichter ist, als wenn man
auf jeden Fall, ne?
Also man keinen Anlass hat, einfach so,
lass
doch mal treffen.
Aber, ja, genau. Genau, und das finde ich sehr wertvoll, sowas zu haben.
Ich finde halt so, so Freundschaften und vor allen Dingen, wenn man jetzt unser Thema mal nimmt, Musik oder Bandkonstrukte sind ja eine wahnsinnig komplizierte Geschichte. Mhm. Und man glaubt ja gar nicht, wie krass emotional sich sowas auch aufbauschen kann untereinander, wenn man zum Beispiel mal eine schwierige Phase hat, wo die Dinge nicht so laufen. Hast du Tipps oder Ratschläge, die du die du so Bandmitgliedern auf den Weg geben kannst, wenn es mal scheiße ist?
Also man sollte schon irgendwie sich gegenseitig immer mit dem höchsten Respekt, also das sind so grundsätzliche Sachen. Ich glaube, das hat in der Beziehung gibt es da keine, oder in der Band gibt es da vielleicht keine anderen Regeln als in der Beziehung. Man sollte vielleicht sich immer mal wieder zwischendurch die Zeit nehmen, sich auch abzugleichen oder so, ob alles für alle in die richtige Richtung läuft.
Ja.
Und man sollte damit auch ehrlich sein. Man sollte auch gucken, hat irgendwer mit irgendwem aus irgendwelchen Gründen, die müssen ja noch nicht mal unbedingt jetzt persönlicher Art sein. Man kann ja auch ein Problem damit haben, wenn jemand auf der Bühne einfach sich ein bisschen zu doll bewegt oder so. Und das
war das jetzt ein Insider?
Nein, nee, überhaupt nicht. Ich sehe das immer häufig, wenn man als Bandcoach sich eine Band anguckt und dann hat man das Gefühl, das ist jetzt aber nur der Blick von außen so, die Band hat ihre Mitte noch nicht gefunden, also da oder da sind noch Leute, die ihren Platz irgendwie suchen, so, und das ist ganz häufig, wenn man irgendwie eine Frontperson hat, die vielleicht gar nicht jetzt dafür gemacht ist, eine Frontperson zu sein, und daneben steht dann der Gitarrist, der aber gerne eine Frontperson sein möchte und dann auch immer reinlabert, und das ist fürs Publikum komisch. Also kann im besten Fall unterhaltsam sein, aber eigentlich hat man den Fokus schon auf die Person oder die Personen, die irgendwie einem die Geschichten erzählen und so.
Ja.
Das ist jetzt sehr spezifisch, aber so, das sind, glaube ich, Dinge, die man, also vielleicht, also ganz Anfang, also ganz, ganz, ganz basic natürlich, Respekt voreinander zu haben und Respekt auch vor dem selbstgewählten Konstrukt zu haben und dass man da jeden mitnehmen muss und dass eine Band, die einem selber wichtig ist, auch nur deshalb besteht, weil diese Mitglieder, also natürlich kann man auch irgendwann, wenn es nicht mehr weitergeht, oder muss man vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, wenn jemand da nicht reinpasst oder so, aber wenn man diese Entscheidung nicht getroffen hat, muss man jeden mitnehmen, so, und nur gemeinsam, so gangmäßig ist man stark, so, selbst wenn man vielleicht manchmal das Gefühl hat, irgendwie könnte irgendwie schneller, besser, anders laufen.
Ja,
so, und muss man es ansprechen, so, ne? Genau, und ich glaube halt, versuchen auch, es irgendwie zu schaffen, auch einen Blick von außen drauf zu kriegen, so, ob da alles, wie das von außen aussieht und ob das alles
stimmt. Meinst du die Außenwirkung der Band, ob die stimmt, oder meinst du so eine objektive Sicht auf sich selbst?
Vielleicht auch auf sich selbst, also man sollte sich natürlich selber auch in Konflikten natürlich auch immer in Frage stellen und gucken, habe ich jetzt wirklich recht oder warum bin ich jetzt irgendwie gepisst oder berührt davon und so.
Ja.
Aber hey, ich bin kein Psychologe, also aber
und naja, vielleicht, eigentlich ja schon.
Und vielleicht sollte man sich klar sein, dass das auch ein Stück weit normal ist. Also man sollte auch nicht dran verzweifeln, weil in jeder Beziehung gibt es irgendwann mal Punkte, wo es knirscht. So, das ist ja klar. Ja. Also man kann sich ja gar nicht so viel Freiheiten zugestehen und so liberal sein, dass man nicht irgendwann auch mal die Schnauze voll hat. Und da muss man es halt sagen. Und wir als Band haben das versucht, auch nicht immer glücklich hingekriegt, aber zumindest zu sagen, okay, wir nehmen uns, beispielsweise wenn man auf Tour ist, einmal die Woche gibt es so einen festgelegten Raum, ja, so, also Zeitraum, wo wir sagen, okay, eine, das haben wir dann blaue Stunde genannt.
Weil ihr besoffen wart dabei.
Nee, mehr so blue, weil so emotional. Also,
ah, okay, so vom Blues.
Okay. Vom Blues,
ja,
genau.
Okay, alles klar.
Geil. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen sonst einfach irgendwie cool miteinander umzugehen, aber in dieser Stunde sagen wir uns alles, was uns gerade...
Krass.
Und das muss auch raus dürfen und wir wollen das etablieren. Und dann versuchen wir es natürlich auch in dieser Stunde zu klären oder uns in irgendeiner Form zu verabreden, etwas zu klären und so, ne?
Das ist mega wertvoll.
Ja, das ist in der Theorie sehr mega wertvoll. Wir haben es dann nicht so geschafft, weil dann irgendwie, also da gehört dann viel Überwindung und auch viel, viel, viel Mut einfach dazu, da wirklich dann zu sagen, pass auf, ey, das hat mich richtig doll gestört, dass du da bla 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 oder vielleicht sogar tiefer zu gehen. Ja. Und aber man braucht den Mut, weil ansonsten manövriert man sich in eine sehr schlechte Situation rein.
Wir haben das vor ein paar Monaten halt genau so ein Gespräch gehabt. Und das war total krass, weil man halt gemerkt hat, alle sind, allein wie die Leute im Raum saßen, total abgefahren. Alle so mit verschränkten Armen. Und du hast richtig gesehen, wo sind so ein bisschen, ne, wer kann gerade mit wem gut und sowas. Ja. Was ja das Normalste der Welt ist, braucht man ja kein Hehl draus machen. Aber du hast halt gemerkt, als wir dann am Ende uns gesagt haben, ey, eigentlich, wir wissen, dass wir uns alle gern haben und lieb haben und alles füreinander tun würden. Hast du richtig gemerkt, wie auf einmal alle so...
Ja. Glaubt ihr, dass das helfen würde, wenn dann auch eine neutrale Person dabei sitzt, die das so ein bisschen moderiert? Das machen ja auch manche, dass sie sich so ein Supervisor dazu...
Wir haben, als es uns nur 2 Jahre gab, haben wir genau das gemacht. Wir haben uns tatsächlich so einen Bekannten, der auch so eine Mediatoren-Fortbildung gemacht hat, dazugeholt, weil einfach gar nichts mehr ging. Es war so, entweder wir reden jetzt oder wir lösen uns auf.
Okay.
Das war so die Option und dann haben wir geredet und nachher ist dann halt auch aufgrund Interessenskonflikten halt einfach dann auch wirklich einer gegangen. So. Mhm. Einfach unser alter Basser. Was, glaube ich, für uns alle, also auch für ihn am Ende des Tages das Beste war, weil alle total unter Druck standen und alle irgendwie nicht mehr klargekommen sind. Und seitdem das passiert ist, funktioniert es dann auch wieder so. Weil man einfach so unterschiedliche Richtungen gehen wollte und einfach so unterschiedliche Interessen hatten, dass dann einfach nicht mehr passt. Das ist ja genau das, was du auch da gesagt hast.
Ich wollte sagen, gerade bei einer Band, also ich meine, bei einer normalen Beziehung oder auch einer Freundschaft, die hat ja eine viel geringere Verbindlichkeit, als wenn man zusammen eine Band macht und alle sind für so ein gemeinsames Ziel auch verantwortlich und ab einer gewissen Zeit, wenn man es auch wirklich ernst meint, vielleicht manche Leute auch sagen müssen, sich einzustehen, ich kann das Ziel nicht verfolgen, ich glaube da nicht mehr dran oder ich möchte andere Dinge, andere Prioritäten in meinem Leben haben. Also bei einer Freundschaft kann man sich zurückziehen, wenn man in einer Band kann man sich nicht zurückziehen.
Ja,
man hat sich,
stimmt.
Man verabredet sich oder man einigt sich auf irgendeine Vision, auf irgendein Ziel und wenn man da nicht mitzieht, dann...
Man gibt ja auch so wahnsinnig viel auf. Das muss man ja auch mal so sehen. Also es ist ja nicht alles nur irgendwie, also klar, es ist Spaß und es erfüllt einen im Idealfall, aber ich meine, ich gucke halt immer, dass ich am besten für alle meine Urlaube gleich so eine Reiserücktrittsversicherung abschließe.
Naja.
Habe ich jetzt übrigens für meinen demnächst nicht gemacht, mal gucken. aber es könnte ja sein, dass man dann irgendwie spontan auf dem Deichbrand spielen darf, weil jemand krank geworden ist. Also
ja,
dann
natürlich.
Muss man halt einfach hin. So, ne?
Ja.
Da gibt es dann keine Diskussionen und auf solche Sachen verzichtet man und man gibt seine Kohle für, ich gucke in den Raum das hier aus, also die ganzen Maschinen, die hier rumstehen.
Ja, okay.
Anstatt halt eben den, ich meine hier für diesen Raum hättest du wahrscheinlich auch hättest wahrscheinlich eine Weltreise machen können.
Auf jeden Fall, ja, ja. Ne?
Also, ja. Und trotzdem ist das irgendwie wichtiger gewesen.
Glaubt ihr, Frage an euch beide, ist das der Punkt, wo Bands am meisten scheitern oder am häufigsten scheitern bei der Frage in den Sprung in die Professionalität? Also häufig sind das ja auch Bands, die irgendwie im Studium sich finden und so weiter und dann sind irgendwie alle fertig und der eine will aber dann Anwalt werden, weil er sein Jurastudium zu Ende gebracht hat, der andere hat es abgebrochen und denkt, ne, wieso, wir wollen noch weiter als Band arbeiten und so weiter. Ist das der Punkt, wo es wirklich am häufigsten scheitert? Glaubt ihr, das ist so?
Na klar, das ist der Klassiker. Also du hast ja als Band auch einen gewissen Zeitraum, wo zumindest so im Leben das einfach möglich ist. Also klar, man kann ja auch so sagen, ich bin Hippie und ich mache das mit Mitte 50 noch. Aber in der Regel ist es ja so, du kommst von der Schule und bist vielleicht sogar so aus einer Schülerband heraus erwachsen und dann hat man 5-6 Jahre Zeit, in denen alles egal ist.
Mhm.
Ne? Indem man irgendwas studiert oder es erstmal locker angehen lässt. Und klar, und irgendwann schnürte sich dann bei manchen Leuten ein bisschen enger zu. Und ich kann für mich persönlich sagen, ich habe halt mir mit Mitte 20 irgendwann gesagt, als es auch so losging, dass ich die Band kennengelernt habe und dass ich auch irgendwie gespürt habe, ach, ich will eigentlich gar nicht Musiklehrer werden oder ich möchte irgendwie doch mit was Eigenem Erfolg haben und gebe dafür auch Dinge auf oder stelle Dinge hinten an, da habe ich mir schon auch als Stichtag so meinen 30. Geburtstag gesetzt. Also schon so ein bisschen.
Ich auch.
Schon so ein bisschen fies.
Ne? 31 aus Sicherheitsgründen.
Okay. Ja. So ein Spare-Jahr. dann habe ich auch, also bis dahin gebe ich Gas und versuche alles so. Und wenn es bis dahin nicht klappt, dann ist es auch wirklich cool. Dann habe ich es probiert. Dann kann ich mir und meinen Kindern später sagen: Hey, Papa hat es echt probiert und war halt nicht. Und jetzt bringe ich halt anderen Leuten Gitarre spielen bei, was ja auch total toll ist. So, ja. Ne? Und eine tolle Aufgabe und besser als viele, viele andere Jobs, die mir jetzt so in den Kopf kämen. Ja, aber es hat halt nicht zu der großen Karriere gereicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute dann auch irgendwann solche Gedanken machen. Und das ist natürlich schwer. Wenn diese Entscheidung oder diese Energie bei anderen Leuten früher und bei manchen Leuten wollen halt länger festhalten und ist auch vielleicht wertvoll festzuhalten, weil es kann ja immer was.
Auf jeden Fall.
Kann ja immer der eine kleine Moment kommen. Das ist ja das Fiese.
Ja.
Das ist ja nicht wie irgendein Fußballprofi, der irgendwann erkennt, fuck, ich bin jetzt 25, das wird nichts mehr. So, das ist einfach jetzt gerade nur.
Weil die Knie kaputt sind.
Ja,
oder
die
so.
Knie sind kaputt und die Flanke will einfach, kommt einfach nicht an und so, ne? Und als Band, es kann ja immer der Moment kommen, wo man zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige tut und auf einmal macht's Bäm.
Ja, ist halt ganz witzig. Ich glaube, ich bin jedes Jahr einmal mindestens an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, boah, ich kann nicht mehr so. Einfach weil die Erwartung so groß oder so die Ambition so hoch ist an einen selbst. Und man denkt sich, oh, irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich das erfüllen kann, auch über Jahre hinweg. Und was ist, wenn jetzt erstmal noch irgendwie Monate Tour dazu kommt? Und das ist jetzt schon irgendwie teilweise manchmal ein bisschen anstrengend. Und auf der anderen Seite, ich glaube, dass halt die meisten Bands an dem Punkt, also weil ich gerade, glaube ich, in dem Stadium der potenziellen Scheitergefahr irgendwie bin, immer wieder, an dem Punkt scheitern, wo sie unheimlich viel auf irgendwas warten müssen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Ja, weil ich meine, du kennst das ja sicherlich auch, aber diese ganze Deal-Geschichte. Man redet jetzt irgendwie mit einem Label zum Beispiel, ihr wart ja ohne Label schon irgendwo an so einem Punkt, wo bei euch schon unheimlich viel passiert ist. Mhm. Für viele Bands ist es, glaube ich, so, dass da irgendwie ein Talent erkannt wird oder irgendwie ein Potenzial erkannt wird und dann halt irgendwie erste Gespräche mit Label und Verlagen losgehen und man ganz viel positives Feedback bekommt, weil das ja so Usus im Musikbusiness ist und dann hinterher passiert aber nichts. Und man jetzt hat man gewartet und man hat nicht released und. Also man ist die ganze Zeit in so einer Schockstarre und wahrscheinlich, wenn man einfach weitergemacht hätte mit dem, was sowieso schon gut für einen funktioniert, dann hätte man sich jetzt schon so eine kleinere Fanbase aufgebaut und könnte vielleicht Teilzeit davon leben. Aber dadurch, dass man halt die ganze Zeit wartet und wartet und wartet, dass irgendwer von außen kommt, um einen sozusagen zu retten, hat man das Gefühl, dass man einfach nur stehen bleibt. Und ich glaube dann, wenn es dann an die Ende der 20 geht, dann bekommt man irgendwann Bauchschmerzen und denkt so, was mache ich hier eigentlich? Und deswegen glaube ich immer, also es ist meine Theorie, weil ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass so einen langen Atem zu haben eigentlich fast die wichtigste Eigenschaft sein könnte, wie gesagt, ich weiß es nicht, dann letztendlich da irgendwo anzukommen, wo man hin möchte.
Warum ist eigentlich 30 die magische Grenze?
Keine Ahnung.
Viele Dinge.
Vor allen Dingen ist das total mies. Wir haben da schon neulich drüber gesprochen. Die Medizin wird ja immer besser, man müsste die Grenze mal verschieben.
Also ich, ja, vielleicht. Ich bin aber trotzdem überzeugt davon, dass Popmusik was Junges ist. Also nicht was Junges, also nicht in der Historie, aber ich persönlich, aber das mag ich auch, das ist vielleicht auch eine sehr, sehr individuelle Erkenntnis. Ich finde halt Sachen spannend, die ganz junge Menschen machen. Mhm. Also jetzt nicht, das soll jetzt nicht irgendwie sowas, nicht falsch verstehen. Also einfach junge Leute mit dieser Energie. Und das finde ich, hört man. Also wenn man sich einfach vorstellt, auch die Beatles. Die waren Anfang 20 und haben diese ganze gigantische Karriere und da waren sie 7 oder 28, als das schon wieder vorbei war. Und ich glaube, oder man guckt sich irgendwie den Club 27 an und guckt sich, also natürlich tragisch, dass diese ganzen Menschen, mit 27 gestorben sind. Aber was sie bis dahin alles gemacht haben, ich finde,
unfassbar.
Ich finde, das ist halt einfach, das ist die Zeit. So.
Ich glaube mal total an so.
Ich meine, jetzt habe ich. Mach du.
Ich glaube mal total an so daran, dass einem manchmal so Glaubens. Also ich gebe dir da vollkommen recht und das ist deine Meinung, aber ich glaube auch, dass das in gewisser Weise auch einfach stumpf Glaubenssätze sind. Wenn man jetzt zum Beispiel ein, ich weiß nicht, ob es sagt, aber Trettmann, der Rapper,
sagt mir
super alt.
Was heißt das, war jetzt fies.
Ich glaube, der geht auf die 40 zu. Jetzt? Oh Gott, oh Scheiße, nein, alt. Sorry. Boah. Oh, ich bin so gut da drin in solche Fettnäpfchen.
In solchen Menschen,
aber stimmt,
aber es tut mir so leid.
Das ist doch genau der Punkt. Das ist dann irgendwann, ich meine auch als, du wirst auch irgendwann wahrscheinlich mit Mitte 40 nicht mehr Balletttänzer. So,
aber
ne?
Ich glaube, also er
jetzt Papst vielleicht noch.
Ja, nein, aber nee, also, oder Kanzler oder sowas.
Aber ich meine, es gibt auch, was ich gerade sagen wollte, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele.
Genau.
Es gibt zum Beispiel auch so einen Mark Forster, der halt irgendwie mit 29 sein erstes so und eigentlich auch schon gedacht hat, ich will einfach nur dieses eine Album machen, damit ich es gemacht habe, dann so, ne? Und dann auf einmal wird er irgendwie einer der größten, erfolgreichsten Leute Deutschlands, so, ne? Also.
Ja.
Es ist vielleicht auch, mir geht es da so ein bisschen um die Energie, also dass ich finde, irgendwann, also wenn man dann, keine Ahnung, es gibt ja auch so Leute, die dann sagen, irgendwie, keine Ahnung, die sind dann Mitte 30, haben zwei Kinder, eine Familie, einen guten Job und kommen dann nochmal an und sagen irgendwie, ich will das nochmal machen und ich würde niemandem sagen, irgendwie, hör auf, deine Träume zu leben. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, immer einen Traum zu leben, aber da ist die Fallhöhe natürlich viel, viel höher, dann auch, dann sich auch ins extreme Unglück zu stürzen.
Ja, klar.
Als du halt mit Anfang 20, mit Mitte 20 ist noch alles möglich und auch mit 30 ist ja auch noch alles möglich. Ja. Das muss man nicht, es ist auch keine magische Zahl. Es war für mich eine Zahl so und ich, bei mir hat es irgendwie, ich habe dann noch die Kurve gekriegt. Keine Ahnung, das soll auch, Gottes Willen, ich will jetzt auch niemandem hier, der das hört irgendwie und jetzt irgendwie 29.
Ihr schafft das, Leute.
Und elf Monate ist, sagen, du hast nur noch einen Monat Zeit. Und dann kommt.
Deine Zeit läuft.
Tick-Zack. Nein, also, aber ich fand diesen Warten-Aspekt gerade in deiner, dem, was du gesagt hast, sehr interessant, weil das sollte man halt nie machen. Also es gibt immer Dinge, sinnvolle Dinge, die man für seine Band oder für sein musikalisches Projekt machen kann. Man kann immer schreiben. Man kann, also.
Ohne Scheiß, ja.
Genau, es gibt diese 10.000 Song-Theorie von Ed Sheeran. So,
Auf
du wirst besser und schreib nicht 12 Songs, weil du denkst, dann habe ich ein Album voll und fangst dann an zu warten.
Sondern 100 und dann pick die besten 12.
Genau, sondern schreib weiter. Also das ist ja ein Ventil. Also das ist da will ja was raus, man will sich auch verbessern. Es ist auch tatsächlich so, dass umso mehr man macht, umso mehr man neue Sachen ausprobiert und auch verwirft, umso besser wirst du. Und es gibt halt viele Bands, die schreiben halt wirklich original so ihre 10 Songs und meinen dann, sich in andere Arbeiten zu stürzen und fragen sich dann, warum nichts passiert. Ja, weil die 10 Songs einfach noch nicht geil sind.
Und weil man schnell als Band mal vergisst, worum es nämlich eigentlich geht und das ist Musik, ne?
Genau, und der eine nerdet sich. Das ist ja aber auch so ein Phänomen. Na klar arbeitet man heute extrem interdisziplinär und ist gleichzeitig macht Videos, weil es sich einfach anbietet und man das auch gut kann. Man betreut seine ganzen Social-Media-Kanäle, bla bla bla.
Das ist unfassbar fair,
da geht wahnsinnig viel Zeit durch den Schornstein. Aber der Grundcontent bleibt natürlich immer noch die Musik. Und wenn man da anfängt, irgendwie nicht alles oder da einfach nicht dran arbeitet, dann ist es auch kein Wunder, dass die anderen Sachen nicht greifen.